Radio T.
Hallo Chemnitz, hallo Welt. Seit dem letzten Radio-TP hat sich die Welt dramatisch verändert. Deutschland befindet sich im Krieg. Wir senden einen Beitrag von Radio Fratz aus Flensburg. Es wird ein Text gelesen, der sich mit der Situation von AnarchistInnen in der Ukraine beschäftigt und antiautoritäre Perspektiven in der Ukraine aufzeigt. Zusätzlich veröffentlichen wir den Aufruf zum Ostermarsch in Stuttgart. Ihr hört Popcorn, das aktuelle Medienmagazin der Radio-TP-Redaktion von Radio T aus Chemnitz.
Wir lesen euch heute vor: Der Krieg und die AnarchistInnen, antiautoritäre Perspektiven in der Ukraine. Online könnt ihr den Text finden auf crimethink.com, und zwar da, neben der deutschen Version, die wir euch heute hier vorlesen, auch auf Englisch, Französisch, selbstverständlich auf Russisch, auf Griechisch, Niederländisch und in brasilianischem Portugiesisch. Jetzt aber erstmal der Text: Der Krieg und die AnarchistInnen, antiautoritäre Perspektiven in der Ukraine, hier bei Fratzig vorgelesen auf 98,5 oder im Stream auf stream.radio-fratz.de. Der Krieg und die AnarchistInnen, antiautoritäre Perspektiven in der Ukraine. Dieser Text wurde von mehreren antiautoritären AktivistInnen aus der Ukraine gemeinsam verfasst. Wir repräsentieren keine Organisation, aber sind zusammengekommen, um diesen Text zu schreiben und uns auf einen möglichen Krieg vorzubereiten. Außer von uns wurde der Text von mehr als 10 Personen redigiert, darunter Teilnehmende an den im Text beschriebenen Ereignissen, JournalistInnen, die die Richtigkeit unserer Ausführungen überprüften, und AnarchistInnen aus Russland, Belarus und Europa. Wir haben viele Korrekturen und Hinweise eingearbeitet und versucht, den Text möglichst objektiv zu halten. Wir wissen nicht, ob die antiautoritäre Bewegung einen Krieg überleben wird, aber wir werden es versuchen. In der Zwischenzeit ist dieser Text ein Versuch, die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, online zu stellen. Zurzeit wird in der Welt über einen möglichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine intensiv diskutiert. An dieser Stelle müssen wir klarstellen, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine bereits seit 2014 im Gange ist. Aber alles der Reihe nach. Die Maidan-Proteste in Kiew. Im Jahr 2013 kam es in der Ukraine zu Massenprotesten. Ausgelöst wurden sie, als die Berkut, Spezialeinheiten der Polizei, protestierende StudentInnen verprügelte, die gegen die Weigerung des damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch, das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union zu unterzeichnen, protestierten. Diese Auseinandersetzung war für große Teile der Gesellschaft eine Initialzündung. Allen wurde klar, dass Janukowitsch die Grenze überschritten hatte. Die Proteste führten schließlich dazu, dass der Präsident flüchtete. In der Ukraine werden diese Ereignisse als Revolution der Würde bezeichnet. Die russische Regierung stellt sie als einen Nazi-Putsch, ein Projekt des US-Außenministeriums und so weiter dar. Die DemonstrantInnen selbst waren ein bunter Haufen. Rechtsextreme AktivistInnen mit ihren Symbolen, liberale PolitikerInnen, die über europäische Werte und die europäische Integration sprachen, bürgerliche UkrainerInnen, die gegen die Regierung auf die Straße gingen, und ein paar Linke. Unter den DemonstrantInnen herrschten anti-oligarchische Einstellungen vor. Während Oligarchen, die Janukowitsch nicht unterstützten, die Proteste finanzierten, weil er und sein enger Kreis während seiner Amtszeit versucht hatten, das Großkapital zu monopolisieren. Für andere Oligarchen stellte der Protest also eine Chance dar, ihre Unternehmen zu retten. Auch viele mittelständische und kleine Geschäftsleute nahmen an den Protesten teil, weil Janukowitschs Leute sie nicht frei arbeiten ließen und Geld von ihnen verlangten. Die breite Bevölkerung war unzufrieden mit dem hohen Maß an Korruption und der Willkür der Polizei. Die NationalistInnen, die Janukowitsch mit der Begründung ablehnten, er sei ein pro-russischer Politiker, gewannen wieder deutlich an Einfluss. Belarussische und russische ExilantInnen schlossen sich den Protesten an, da sie Janukowitsch als Freund der belarussischen und russischen Diktatoren Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin ansahen. Wenn du Videos von der Maidan-Kundgebung gesehen hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass der Grad der Gewalt hoch war. Die DemonstrantInnen hatten keinen Ort, an den sie sich zurückziehen konnten, also mussten sie bis zum bitteren Ende kämpfen. Die Berkut umhüllte Blendgranaten mit Schraubenmuttern, die nach der Explosion Splitterwunden hinterließen und einigen Menschen ins Auge flogen, Deshalb gab es viele Verletzte. In der Schlussphase des Konflikts setzten die Sicherheitskräfte militärische Waffen ein und töteten 106 DemonstrantInnen. Als Reaktion darauf stellten die DemonstrantInnen selbstgebaute Granaten und Sprengstoffe her und brachten Schusswaffen auf den Maidan. Die Herstellung von Molotow-Cocktails wurde von kleinen Einheiten übernommen. Bei den Maidan-Protesten 2014 setzten die MachthaberInnen SöldnerInnen, Tituschkas, ein, gaben ihnen Waffen, koordinierten sie und versuchten, sie als organisierte, loyale Kräfte einzusetzen. Es kam zu Kämpfen mit Knüppeln, Hämmern und Messern. Entgegen der Darstellung, der Maidan-Protest sei eine Manipulation durch die EU und die NATO, hatten die BefürworterInnen der europäischen Integration zu einem friedlichen Protest aufgerufen und die militanten DemonstrantInnen als HandlangerInnen verspottet. Die EU und die Vereinigten Staaten kritisierten die Besetzung von Regierungsgebäuden. Selbstverständlich beteiligten sich pro-westliche Kräfte und Organisationen an dem Protest, aber sie kontrollierten ihn nicht insgesamt. Verschiedene politische Kräfte, darunter die extreme Rechte, mischten sich aktiv in die Bewegung ein und versuchten, ihre Agenda zu beeinflussen. Sie fanden sich schnell zurecht und wurden zu einer organisierenden Kraft, da sie die ersten Kampfgruppen aufstellten und alle einluden, sich ihnen anzuschließen und sich von ihnen ausbilden und anleiten zu lassen. Allerdings war keine der Kräfte absolut dominant. Der Grundtenor war, dass es sich um eine spontane Protestbewegung handelte, die sich gegen das korrupte und unpopuläre Janukowitsch-Regime richtete. Vielleicht kann der Maidan als eine der vielen gestohlenen Revolutionen eingestuft werden. Die Opfer und Anstrengungen zehntausender gewöhnlicher Menschen wurden von einer Handvoll PolitikerInnen zunichte gemacht, die sich ihren Weg zur Herrschaft und Kontrolle über die Wirtschaft bahnten. Die Rolle der AnarchistInnen bei den Protesten 2014. Auch wenn AnarchistInnen in der Ukraine auf eine lange Geschichte zurückblicken können, wurden während der Herrschaft Stalins alle, die in irgendeiner Weise mit den AnarchistInnen in Verbindung standen, unterdrückt. Die Bewegung starb aus, was zur Folge hatte, dass die Weitergabe revolutionärer Erfahrungen zum Erliegen kam. In den 1980er Jahren begann sich die Bewegung dank der Bemühungen von HistorikerInnen zu erholen und in den 2000er Jahren erhielt sie durch die Entwicklung von Subkulturen und Antifaschismus einen großen Auftrieb. Doch im Jahr 2014 war sie noch nicht bereit für ernsthafte historische Herausforderungen. Vor dem Ausbruch der Proteste waren die AnarchistInnen als individuelle AktivistInnen oder in kleinen Gruppen verstreut. Nur wenige waren der Meinung, dass die Bewegung organisiert und revolutionär sein sollte. Zu den bekannten Organisationen, die sich auf solche Ereignisse vorbereiteten, gehörte die Revolutionäre Konföderation der Anarcho-Syndikalistas von Magno, RKAS von Magno, die sich jedoch zu Beginn der Unruhen selbst auflöste, da sie keine Strategie für die neue Situation entwickeln konnten. Die Ereignisse auf dem Maidan waren vergleichbar mit einer Situation, in der du einer direkten Auseinandersetzung mit den Spezialeinheiten nicht mehr entkommen kannst und du gezwungen bist, entschlossen zu handeln. Dein Arsenal aber nur aus Punktexten, Veganismus, 100 Jahre alten Büchern und bestenfalls aus der Erfahrung der Teilnahme am antifaschistischen Widerstand auf der Straße und an lokalen sozialen Konflikten besteht. Folglich herrschte große Verwirrung, als die Leute versuchten zu verstehen, was vor sich ging. Zu diesem Zeitpunkt war es nicht möglich, eine gemeinsame Perspektive auf die Situation zu entwickeln. Die Anwesenheit der Rechtsextremen auf den Straßen hielt viele AnarchistInnen davon ab, die Proteste zu unterstützen, da sie nicht neben den Nazis auf der gleichen Seite der Barrikaden stehen wollten. Dies brachte eine Menge Kontroversen in die Bewegung. Einige Leute beschuldigten diejenigen, die sich entschlossen, sich den Protesten anzuschließen, des Faschismus. Die AnarchistInnen, die an den Protesten teilnahmen, waren mit der Brutalität der Polizei und mit Janukowitsch selbst und seiner prorussischen Haltung unzufrieden. Sie konnten jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf die Proteste nehmen, da sie im Wesentlichen zu den AußenseiterInnen zählten. Schließlich beteiligten sich die AnarchistInnen einzeln und in kleinen Gruppen an der Maidan-Revolution, hauptsächlich in nicht-militanten Initiativen und Hilfspositionen. Nach einer Weile beschlossen sie, zusammenzuarbeiten und ihre eigene Hundertschaft, eine Kampfgruppe von 60 bis 100 Personen, zu bilden. Doch bei der Registrierung der Einheit, ein obligatorisches Verfahren auf dem Maidan, wurden die zahlenmäßig unterlegenen AnarchistInnen von den rechtsextremen Teilnehmenden mit Waffen auseinandergetrieben. Die AnarchistInnen blieben, versuchten aber nicht mehr große organisierte Gruppen zu bilden. Unter den auf dem Maidan Getöteten befand sich der Anarchist Sergei Kemsky, der ironischerweise postmortem zum Helden der Ukraine ernannt wurde. Er wurde in der heißen Phase der Konfrontation mit den Sicherheitskräften von einem Scharfschützen erschossen. Während der Proteste richtete Sergei einen Appell an die DemonstrantInnen mit dem Titel »Hörst du es, Maidan?«, indem er mögliche Wege zur Entwicklung der Revolution skizzierte und dabei die Aspekte der direkten Demokratie und der sozialen Transformation hervorhob. Der Beginn des Krieges, die Annexion der Krim. Der bewaffnete Konflikt mit Russland begann vor 8 Jahren, in der Nacht vom 26. auf den 27. Februar 2014, als das Parlamentsgebäude und der Ministerrat der Krim von unbekannten bewaffneten Männern in ihre Gewalt gebracht wurden. Sie benutzten russische Waffen, Uniformen und Ausrüstung, trugen aber nicht die Symbole der russischen Armee. Putin hat die Beteiligung des russischen Militärs an dieser Operation damals bestritten, sie allerdings später persönlich in dem dokumentarischen Propagandafilm »Krim – Der Weg in die Heimat« zugegeben. In diesem Zusammenhang muss Mensch wissen, dass die ukrainische Armee zur Zeit Janukowitschs in einem sehr schlechten Zustand war. Die provisorische Regierung der Ukraine wusste, dass auf der Krim eine reguläre russische Armee mit 220.000 SoldatInnen operierte und wagte es nicht, sich ihr entgegenzustellen. Nach der Besetzung waren viele BewohnerInnen mit Repressionen konfrontiert, die bis zum heutigen Tag andauern. Auch unsere Genossinnen und Genossen gehören zu den Betroffenen. Wir können kurz auf einige der bekanntesten Fälle eingehen. Der Anarchist Alexander Kolchenko wurde zusammen mit dem prodemokratischen Aktivisten Oleg Sentsov verhaftet und am 16. Mai 2014 nach Russland überstellt. 5 Jahre später wurden sie im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen. Der Anarchist Alexei Schestakowitsch wurde gefoltert, mit einer Plastiktüte auf dem Kopf gewürgt, geschlagen und mit Vergeltungsmaßnahmen bedroht. Ihm gelang die Flucht. Der Anarchist Evgeni Karakaschew wurde 2018 wegen des Teilen eines Beitrags auf V-Kontakte, einem sozialen Netzwerk, verhaftet. Er befindet sich weiterhin in Haft. Desinformation. In russischsprachigen Städten in der Nähe der russischen Grenze fanden pro-russische Kundgebungen statt. Die Teilnehmenden fürchteten die NATO, radikale NationalistInnen und Repressionen gegen die russischsprachige Bevölkerung. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR gab es zwischen vielen Haushalten in der Ukraine, in Russland und in Belarus familiäre Bindungen, aber die Ereignisse auf dem Maidan führten zu einem schweren Bruch in den persönlichen Beziehungen. Diejenigen, die sich außerhalb Kiews aufhielten und das russische Fernsehen verfolgten, waren davon überzeugt, dass Kiew von einer Nazi-Junta eingenommen worden war und dass es dort Säuberungsaktionen gegen die russischsprachige Bevölkerung gab. Russland startete eine Propagandakampagne mit folgenden Botschaften. Bestrafer, das heißt Nazis, kommen von Kiew nach Donetsk. Sie wollen die russischsprachige Bevölkerung vernichten, obwohl Kiew auch eine überwiegend russischsprachige Stadt ist. In ihren Desinformationsmeldungen verwendeten die PropagandistInnen Fotos der extremen Rechten und verbreiteten alle Arten von Fake News. Während der Feindseligkeiten tauchte eine der gefährlichsten Falschmeldungen auf. Die angebliche Kreuzigung eines 3-jährigen Jungen, der angeblich an einen Panzer gebunden und über die Straße geschleift wurde. In Russland wurde diese Geschichte auf staatlichen Sendern ausgestrahlt und verbreitete sich im Internet. Unserer Meinung nach spielte 2014 die Desinformation eine Schlüsselrolle bei der Entstehung des bewaffneten Konflikts. Einige EinwohnerInnen von Donetsk und Lugansk hatten Angst, dass sie getötet werden könnten und griffen deshalb zu den Waffen und riefen nach Putins Truppen. Bewaffneter Konflikt im Osten der Ukraine. Igor Girkin hat, um es mit seinen eigenen Worten auszudrücken, den Startschuss zum Krieg gegeben. Girkin, Oberst des FSB, dem Staatssicherheitsdienst, dem Nachfolger des KGB der Russischen Föderation, ein Anhänger des russischen Imperialismus, beschloss, die pro-russischen Proteste zu radikalisieren. Er überquerte mit einer bewaffneten Gruppe von Russen die Grenze und besetzte am 12. April 2014 das Gebäude des Innenministeriums in Slawjansk, um Waffen in Besitz zu nehmen. Pro-russische Sicherheitskräfte begannen, sich Girkin anzuschließen. Als Informationen über Girkins bewaffnete Gruppen auftauchten, kündigte die Ukraine eine Antiterroroperation an. Ein Teil der ukrainischen Gesellschaft war entschlossen, die nationale Souveränität zu schützen. Dabei waren sie sich bewusst, dass die Armee nur über geringe Kapazitäten verfügte und organisierte eine große Freiwilligenbewegung. Diejenigen, die in militärischen Angelegenheiten einigermaßen kompetent waren, wurden AusbilderInnen oder bildeten Freiwilligenbataillone. Einige Menschen schlossen sich der regulären Armee und den Freiwilligenbataillonen als humanitäre Freiwillige an. Sie sammelten Geld für Waffen, Lebensmittel, Munition, Treibstoff, Transportmittel, die Anmietung von Zivilfahrzeugen und Ähnliches. Oft waren die TeilnehmerInnen der Freiwilligenbataillone besser bewaffnet und ausgerüstet als die Soldaten der staatlichen Armee. Diese Bataillone bewiesen ein hohes Maß an Solidarität und Selbstorganisation und übernahmen faktisch die staatlichen Aufgaben der Territorialverteidigung, sodass die damals schlecht ausgerüstete Armee in der Lage war, dem Feind erfolgreich zu widerstehen. Die von den prorussischen Kräften kontrollierten Gebiete begannen rasch zu schrumpfen. Dann griff die reguläre russische Armee ein. Wir können drei wichtige Zeitpunkte hervorheben. Erstens, das ukrainische Militär realisierte, dass Waffen, Freiwillige und MilitärspezialistInnen aus Russland kamen. Daher begannen sie am 12. Juli 2014 eine Operation an der ukrainisch-russischen Grenze. Während des Vormarsches wurde das ukrainische Militär jedoch von russischer Artillerie angegriffen und die Operation scheiterte. Die Streitkräfte erlitten schwere Verluste. Zweitens, die ukrainischen Streitkräfte versuchten, Donetsk zu besetzen. Bei ihrem Vormarsch wurden sie in der Nähe von Ilovaisk von regulären russischen Truppen umzingelt. Bekannte von uns, die einem der freiwilligen Bataillone angehörten, wurden ebenfalls gefangen genommen. Sie erlebten das russische Militär aus erster Hand. Nach 3 Monaten konnten sie im Rahmen eines Kriegsgefangenenaustauschs zurückkehren. Drittens, die ukrainische Armee kontrollierte die Stadt Debaltseve, die über einen großen Eisenbahnknotenpunkt verfügte. Dadurch wurde die direkte Verbindungsstraße zwischen Donetsk und Lugansk unterbrochen. Am Vorabend der Verhandlungen zwischen Poroschenka, dem damaligen Präsidenten der Ukraine, und Putin, die einen langfristigen Waffenstillstand einleiten sollten, wurden ukrainische Stellungen von Einheiten angegriffen, die von russischen Truppen unterstützt wurden. Die ukrainische Armee wurde erneut eingekesselt und erlitt schwere Verluste. Im Moment, Februar 2022, haben sich die Parteien auf einen Waffenstillstand und einen bedingten Waffenstillstand geeinigt, der trotz ständiger Verstöße eingehalten wird. Jeden Monat sterben mehrere Menschen. Russland bestreitet die Anwesenheit regulärer russischer Truppen und die Lieferung von Waffen in Gebiete, die nicht unter der Kontrolle der ukrainischen Behörden stehen. Die gefangen genommenen russischen SoldatInnen behaupten, sie seien für eine Übung in Alarmbereitschaft versetzt worden und hätten erst bei ihrer Ankunft am Zielort gemerkt, dass sie sich mitten im Krieg in der Ukraine befanden. Bevor sie die Grenze überquerten, entfernten sie die Symbole der russischen Armee, so wie es ihre KollegInnen auf der Krim taten. In Russland haben JournalistInnen Friedhöfe von gefallenen SoldatInnen gefunden, auf denen allerdings alle Informationen über ihren Tod fehlen. Die Grabinschriften auf den Grabsteinen geben als Todesdatum nur das Jahr 2014 an. UnterstützerInnen der nicht anerkannten Republiken. Auch die ideologische Basis der Maidan-GegnerInnen war vielfältig. Die wichtigsten gemeinsamen Überzeugungen waren die Ablehnung der Gewalt gegen die Polizei und die Ablehnung der Ausschreitungen in Kiew. Menschen, die mit russischen Kulturerzählungen, Filmen und Musik aufgewachsen sind, hatten Angst vor der Zerstörung der russischen Sprache. AnhängerInnen der UdSSR und BewundererInnen ihres Sieges im Zweiten Weltkrieg glaubten, dass die Ukraine mit Russland verbündet sein sollte und waren unglücklich über den Aufstieg radikaler NationalistInnen. Die AnhängerInnen des russischen Kaiserreiches sahen in den Maidan-Protesten eine Bedrohung des russischen Reichsgebietes. Die Vorstellungen dieser Verbündeten lassen sich anhand eines Fotos erklären, das die Flaggen der UdSSR, des russischen Kaiserreichs und das St. Georgsband als Symbol für den Sieg im Zweiten Weltkrieg zeigt. Wir könnten sie als autoritäre Konservative bezeichnen, als Verfechter der alten Ordnung. Die prorussische Seite bestand aus Angehörigen der Polizei, der Wirtschaft, der Politik und aus dem Militär, die mit Russland sympathisierten, gewöhnlichen BürgerInnen, die durch Fake News verängstigt waren, verschiedenen ultrarechten Einzelpersonen, darunter russische PatriotInnen und verschiedene Arten von MonarchistInnen, prorussischen ImperialistInnen, aus der Taskforce-Gruppe Rusig und der Gruppe Wagner, Ebenfalls darunter der berüchtigte Neonazi Alexei Miljakow, der kürzlich verstorbene Igor Prosvirnin, der Gründer des chauvinistischen russisch-nationalistischen Medienprojekts Sputnik und Pogrom und viele andere. Es gab auch autoritäre Linke, die die UdSSR und ihren Sieg im Zweiten Weltkrieg feierten. Der Aufstieg der extremen Rechten in der Ukraine. Wie wir beschrieben haben, gelang es der Rechten während des Maidan, Sympathien zu gewinnen, indem sie Kampfeinheiten organisierte und bereit war, der Berkut physisch entgegenzutreten. Die Anwesenheit von Militärwaffen ermöglichte es ihnen, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und andere zu zwingen, mit ihnen zu rechnen. Obwohl sie offen faschistische Symbole wie Hakenkreuze, Wolfsangeln, keltische Kreuze und SS-Logos verwendeten, war es schwierig, sie zu diskreditieren, da die Notwendigkeit, die Kräfte der Janukowitsch-Regierung zu bekämpfen, viele UkrainerInnen zur Zusammenarbeit mit ihnen veranlasste. Nach dem Maidan unterdrückte der rechte Flügel aktiv die Kundgebungen der prorussischen Kräfte. Zu Beginn der Militäroperationen begannen sie, Freiwilligenbataillone zu bilden. Eines der bekanntesten ist das Bataillon Azov. Zu Beginn bestand es aus 70 Kämpfern, heute ist es ein Regiment mit 800 SoldatInnen, das über eigene gepanzerte Fahrzeuge, Artillerie, eine Panzerkompanie und ein eigenes, dem NATO-Standard entsprechendes Projekt, die Unteroffiziersschule, verfügt. Das Azov-Bataillon ist eine der kampfstärksten Einheiten der ukrainischen Armee. Es gab auch andere faschistische militärische Formationen, wie die ukrainische Freiwilligeneinheit Rechter Sektor und die Organisation ukrainischer Nationalisten, die jedoch weniger bekannt sind. Folglich erlangte die ukrainische Rechte in den russischen Medien einen schlechten Ruf. Aber viele in der Ukraine betrachteten das, was in Russland verhasst war, als ein Symbol des Kampfes der Ukraine. So wurde beispielsweise der Name des Nationalisten Stefan Bandera, der in Russland als Nazi-Kollaborateur gilt, von den DemonstrantInnen aktiv adaptiert, um Russland zu verspotten. Einige nannten sich Judeo-Banderaner, um AnhängerInnen von in Russland verbreiteten Verschwörungsideologien über entweder JüdInnen oder AnhängerInnen von Bandera, die sie beide jeweils für die Maidan-Proteste verantwortlich machten, zu trollen. Mit der Zeit geriet das Trollen außer Kontrolle. Rechtsextreme trugen offen Nazi-Symbole, gewöhnliche UnterstützerInnen des Maidan behaupteten, sie seien selbst Banderaner, die russische Babys essen, und erstellten entsprechende Memes. Die Rechtsextremen fanden ihren Weg in den Mainstream. Sie wurden zu Fernsehsendungen und anderen medialen Plattformen eingeladen, in denen sie als PatriotInnen und NationalistInnen dargestellt wurden. Liberale UnterstützerInnen des Maidan stellten sich auf ihre Seite und glaubten, dass die Nazis ein von den russischen Medien erfundener Schwindel seien. In den Jahren 2014 bis 2016 wurde jeder, der bereit war zu kämpfen, willkommen geheißen, egal ob es sich um einen Nazi, einen Anarchisten, einen Kopf des organisierten Verbrechens oder eine unehrliche Politikerin handelte. Der Aufstieg der extremen Rechten ist darauf zurückzuführen, dass sie in kritischen Situationen besser organisiert waren und anderen RebellInnen wirksame Kampfmethoden vorschlagen konnten. Etwas Ähnliches leisteten die AnarchistInnen in Belarus, wo es ihnen ebenfalls gelang, die Sympathie der Öffentlichkeit zu gewinnen, allerdings nicht in einem so bedeutenden Ausmaß wie die Rechtsextremen in der Ukraine. 2017, nachdem der Waffenstillstand in Kraft getreten war und der Bedarf an radikalen KämpferInnen zurückging, haben der SBU, der Inlandsgeheimdienst der Ukraine, und die Regierung die rechte Bewegung kooptiert und jeden inhaftiert oder neutralisiert, der eine systemfeindliche oder unabhängige Perspektive für die Entwicklung der rechten Bewegung vertrat. Darunter Oleksandr Musischko, Oleg Muschil, Jaroslav Babitsch und andere. Heute ist sie immer noch eine große Bewegung, aber ihre Popularität ist vergleichsweise gering und ihre Führer sind mit dem Geheimdienst, der Polizei und der Politik verbunden. Eine wirklich unabhängige politische Kraft stellen sie nicht dar. Im demokratischen Lager wird das Problem der Rechtsextremen immer häufiger diskutiert und Mensch entwickelt ein Verständnis für die Symbole und Organisationen, mit denen Mensch es zu tun hat, anstatt die Bedenken stillschweigend zu verdrängen. Die Aktivitäten von AnarchistInnen und AntifaschistInnen während des Krieges. Mit dem Ausbruch der militärischen Handlungen kam es zu einer Spaltung zwischen jenen, die pro-ukrainisch sind, und den AnhängerInnen der sogenannten DNR-LNR, Volksrepublik Donetsk und Volksrepublik Lugansk. In den ersten Kriegsmonaten herrschte in der Punk-Szene eine weit verbreitete Nein-zum-Krieg-Stimmung, die jedoch nicht lange anhielt. analysieren wir das pro-ukrainische und das pro-russische Lager. Pro-Ukraine. In Ermangelung einer schlagkräftigen Organisation zogen die ersten anarchistischen und antifaschistischen Freiwilligen als EinzelkämpferInnen, MilitärsanitäterInnen und Freiwillige in den Krieg. Sie versuchten, eine eigene Truppe zu bilden, was jedoch aufgrund mangelnder Erfahrungen und Ressourcen nicht gelang. Einige schlossen sich sogar dem Azov-Bataillon und der OUN, Organisation ukrainischer Nationalisten, an. Die Gründe dafür waren banal. Sie schlossen sich den Truppen an, die am leichtesten zugänglich waren. Infolgedessen wandten sich einige Menschen rechter Politik zu. Menschen, die nicht an den Kämpfen teilnahmen, sammelten Geld für die Behandlung von Verletzten im Osten und für den Bau eines Luftschutzbunkers in einem Kindergarten in der Nähe der Front. Es gab auch ein besetztes Haus namens Autonomie in Charkiw, ein offen anarchistisches, soziales und kulturelles Zentrum, das sich zu dieser Zeit auf die Unterstützung der Flüchtenden konzentrierte. Sie stellten Wohnungen und einen Umsonstladen zur Verfügung, berieten die Neuankömmlinge, verwiesen auf Ressourcen und führten Bildungsaktivitäten durch. Darüber hinaus wurde das Zentrum zu einem Ort für theoretische Diskussionen. Leider wurde das Projekt im Jahr 2018 eingestellt. Alle diese Aktionen waren Einzelinitiativen bestimmter Personen und Gruppen. Sie erfolgten nicht im Rahmen einer gemeinsamen Strategie. Eines der bemerkenswertesten Phänomene dieser Zeit war eine ehemals große radikal-nationalistische Organisation, Autonomni Opir, Autonomer Widerstand. Sie begann 2012, sich nach links zu orientieren. 2014 war sie so weit nach links gerückt, dass sich einzelne Mitglieder sogar als AnarchistInnen bezeichneten. Sie bezeichneten ihren Nationalismus als Kampf für Freiheit und als Gegengewicht zum russischen Nationalismus, wobei sie die zapatistische Bewegung und die KurdInnen als Vorbilder anführten. Im Vergleich zu den anderen Projekten in der ukrainischen Gesellschaft galten sie als die am nächsten stehenden Verbündeten, weshalb einige AnarchistInnen mit ihnen zusammenarbeiteten, während andere diese Zusammenarbeit und die Organisation selbst kritisierten. Die Mitglieder der AO beteiligten sich auch aktiv an den Freiwilligenbataillonen und versuchten, die Idee des Antiimperialismus unter den Militärs zu verbreiten. Sie setzten sich auch für das Recht der Frauen ein, am Krieg teilzunehmen. Weibliche Mitglieder der AO nahmen an den Kampfhandlungen teil. Die AO unterstützte Ausbildungszentren bei der Ausbildung von KämpferInnen und ÄrztInnen, meldete sich freiwillig zur Armee und organisierte das Sozialzentrum Zitadelle in Lemberg, wo Flüchtende untergebracht wurden. Pro-Russland. Der moderne russische Imperialismus beruht auf der Auffassung, dass Russland der Nachfolger der UdSSR ist. Nicht in Bezug auf sein politisches System, sondern aus territorialen Gesichtspunkten. Das Putin-Regime betrachtet den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg nicht als ideologischen Sieg über den Nationalsozialismus, sondern als einen Sieg über Europa, der die Stärke Russlands zeigt. In Russland und den von ihm kontrollierten Ländern hat die Bevölkerung weniger Zugang zu Informationen, sodass sich Putins Propagandamaschine nicht die Mühe macht, ein komplexes politisches Konzept zu erstellen. Das Narrativ lautet im Wesentlichen wie folgt: Die USA und Europa hatten Angst vor der starken UdSSR. Russland ist der Nachfolger der UdSSR und das gesamte Gebiet der ehemaligen UdSSR ist russisch. Russische Panzer sind in Berlin eingefahren, was bedeutet, wir können es wieder tun und wir werden der NATO zeigen, wer hier der Stärkste ist. Der Grund, warum Europa verrottet ist, dass all die Schwulen und EinwanderInnen dort außer Kontrolle geraten sind. Die ideologische Grundlage für die Aufrechterhaltung einer pro-russischen Position unter den Linken war das Erbe der UdSSR und ihr Sieg im Zweiten Weltkrieg. Da Russland behauptet, die Regierung in Kiew sei von Nazis und der Junta übernommen worden, bezeichneten sich die GegnerInnen des Maidan als KämpferInnen gegen den Faschismus und die Kiewer Junta. Dieses Branding weckte Sympathien bei der autoritären Linken, in der Ukraine beispielsweise bei der Organisation Borotba. Während der wichtigsten Ereignisse des Jahres 2014 nahmen sie zunächst eine loyale und später eine pro-russische Position ein. In Odessa wurden am 2. Mai 2014 mehrere ihrer AktivistInnen bei Straßenkämpfen getötet. Einige Mitglieder dieser Gruppe waren auch an den Kämpfen in den Regionen Donetsk und Lugansk beteiligt und einige von ihnen starben dort. Borotba beschrieb ihre Beweggründe als den Wunsch, gegen den Faschismus zu kämpfen. Sie forderten die Europäische Linke auf, sich mit der Volksrepublik Donetsk und der Volksrepublik Lugansk zu solidarisieren. durch eine gehackte E-Mail von Wladislav Surkow, Putins politischem Strategen, wurde aufgedeckt, dass die Mitglieder von Borodba von Surkows Leuten finanziert und beaufsichtigt wurden. Die autoritären KommunistInnen Russlands haben sich die separatistischen Republiken aus ähnlichen Gründen auf die Fahnen geschrieben. Die Anwesenheit von Rechtsextremen auf dem Maidan motivierte auch ansonsten apolitische AntifaschistInnen dazu, die DNR und LNR zu unterstützen. Einige von ihnen nahmen wiederum an den Kämpfen in den Regionen Donetsk und Lugansk teil und einige von ihnen starben dort. Unter den ukrainischen AntifaschistInnen gab es subkulturell geprägte, apolitische AntifaschistInnen, die gegen den Faschismus waren, weil unsere Großväter dagegen gekämpft haben. Ihr Verständnis von Faschismus war unscharf. Sie selbst waren oft politisch inkohärent, sexistisch, homophob, russische PatriotInnen und dergleichen. Die Idee, die sogenannten Republiken zu unterstützen, fand in der europäischen Linken breiten Rückhalt. Zu den bekanntesten UnterstützerInnen gehörten die italienische Rockband Banda Bassotti und die deutsche Partei Die Linke. Neben der Spendensammlung ging Banda Bassotti auch auf Tour nach Novorossija. Als Mitglied des Europäischen Parlaments unterstützte Die Linke das pro-russische Narrativ auf jede erdenkliche Weise und arrangierte Videokonferenzen mit pro-russischen AktivistInnen, die auf die Krim und in die nicht anerkannten Republiken reisten. Die jüngeren Mitglieder der Partei Die Linke sowie die Rosa-Luxemburg-Stiftung als Stiftung der Partei Die Linke betonen, dass diese Position nicht von allen Mitgliedern geteilt wird. Sie wird jedoch von den prominentesten Mitgliedern der Partei wie Sarah Wagenknecht und Sevim Dagdelin verbreitet. Die pro-russische Position fand bei den AnarchistInnen keine Zustimmung. Unter den individuellen Statements war die Position von Jeff Monson, einem Mixed-Martial-Arts-Kämpfer aus den USA, der Tätowierungen mit anarchistischen Symbolen hat, am auffälligsten. Er betrachtete sich früher als Anarchist, arbeitet in Russland nun jedoch offen für die Regierungspartei Einiges Russland und ist Abgeordneter der Duma. Um das pro-russische linke Lager zu verstehen, sollten wir uns die Arbeit der russischen Geheimdienste und die Folgen der ideologischen Inkompetenz ansehen. Nach der Besetzung der Krim traten MitarbeiterInnen des russischen FSB an lokale AntifaschistInnen und AnarchistInnen heran und boten ihnen an, ihre Aktivitäten fortzusetzen, schlugen aber vor, dass sie fortan die Idee, dass die Krim ein Teil Russlands sein sollte, in ihre Agitation einbeziehen sollten. In der Ukraine gibt es kleine Informations- und Aktivistengruppen, die sich als antifaschistisch positionieren, dabei aber im Wesentlichen eine pro-russische Position vertreten. Viele Menschen verdächtigen sie, für Russland zu arbeiten. Ihr Einfluss in der Ukraine ist minimal, aber ihre Mitglieder dienen russischen AgentInnen als Whistleblower. Es gibt auch Kooperationsangebote der russischen Botschaft und von pro-russischen Parlamentsmitgliedern wie Ilya Kiva. Sie versuchen, die Ablehnung von Nazis wie dem Azov-Bataillon auszunutzen und bieten an, Menschen zu bezahlen, damit sie ihre Haltung zu Russland ändern. Bislang hat nur Rita Bonda offen zugegeben, auf diese Weise Geld erhalten zu haben. Früher schrieb sie für linke und anarchistische Medien, aber aus Geldnot schrieb sie unter einem Pseudonym für Medienplattformen, die mit dem russischen Propagandisten Dmitri Kiselev verbunden sind. In Russland selbst erleben wir die Zerschlagung der anarchistischen Bewegung und den Aufstieg autoritärer KommunistInnen, die die AnarchistInnen aus der antifaschistischen Subkultur verdrängen. Einer der bezeichnendsten Momente der letzten Zeit ist die Organisation eines antifaschistischen Turniers im Jahr 2021 zum Gedenken an den sowjetischen Soldaten. Droht ein ausgewachsener Krieg mit Russland? Ein anarchistischer Standpunkt. Vor etwa 10 Jahren wäre die Vorstellung eines ausgewachsenen Krieges in Europa absurd gewesen, denn die säkularen europäischen Staaten des 21. Jahrhunderts versuchen, ihren Humanismus zu betonen und ihre Verbrechen zu verschleiern. Wenn sie sich an militärischen Operationen beteiligen, tun sie dies irgendwo weit weg von Europa. Aber was Russland betrifft, so haben wir die Besatzung der Krim und die anschließenden gefälschten Referenden, den Krieg im Donbass und den Flugzeugabsturz von MH17 miterlebt. Die Ukraine ist ständig mit Hackerangriffen und Bombendrohungen konfrontiert, nicht nur in staatlichen Gebäuden, sondern auch in Schulen und Kindergärten. In Belarus erklärte sich Lukaschenko im Jahr 2020 mit einem Ergebnis von 80% der Stimmen dreist zum Sieger der Wahlen. Der Aufstand in Belarus führte sogar zu einem Streik der belarussischen Propagandisten, zum Beispiel in Form der FernsehsprecherInnen. Doch nach der Landung russischer FSB-Flugzeuge änderte sich die Lage dramatisch und der belarussischen Regierung gelang es, die Proteste gewaltsam zu unterdrücken. Ein ähnliches Szenario spielte sich in Kasachstan ab, doch wurden dort die regulären Armeen Russlands, Belarus, Armeniens und Kirgisistans im Rahmen der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, Collective Security Treaty Organization, hinzugezogen, um das Regime bei der Niederschlagung des Aufstands zu unterstützen. Russische Geheimdienste lockten Flüchtende aus Syrien nach Belarus, um einen Konflikt an der Grenze zur Europäischen Union zu schüren. Es wurde auch eine Gruppe des russischen FSB aufgedeckt, die politische Morde mit chemischen Waffen, dem bereits bekannten Novichok, verübte. Neben den bekannten Fällen von Skripal und Nawalny haben sie auch andere politische Persönlichkeiten in Russland angegriffen und getötet. Putins Regime antwortet auf alle Anschuldigungen mit den Worten: Wir sind es nicht, ihr lügt alle. In der Zwischenzeit hat Putin selbst vor einem halben Jahr einen Artikel geschrieben, in dem er behauptet, dass RussInnen und UkrainerInnen eine Nation sind und unter einem Dach leben sollten. Wladislav Soko, ein politischer Stratege, der die russische Staatspolitik gestaltet und mit den Marionettenregierungen in der sogenannten DNR und LNR in Verbindung steht, veröffentlichte einen Artikel, in dem er erklärte, dass das Imperium expandieren muss, da es sonst untergehen wird. In Russland, Belarus und Kasachstan wurde die Protestbewegung in den letzten 2 Jahren brutal unterdrückt und unabhängige und oppositionelle Medien wurden zerstört. Alles in allem ist die Wahrscheinlichkeit eines ausgewachsenen Krieges hoch und in diesem Jahr etwas höher als im letzten Jahr. Selbst die schärfsten AnalystInnen dürften kaum in der Lage sein, den genauen Zeitpunkt des Kriegsbeginns vorherzusagen. Vielleicht würde eine Revolution in Russland die Spannungen in der Region abbauen, aber wie wir oben geschrieben haben, ist die Protestbewegung dort erstickt worden. Die AnarchistInnen in der Ukraine, in Belarus und in Russland unterstützen meist direkt oder implizit die ukrainische Unabhängigkeit. Das liegt daran, dass die Ukraine trotz aller nationalen Stimmungsmache, Korruption und einer großen Zahl Nazis im Vergleich zu Russland und den von ihm kontrollierten Ländern wie eine Insel der Freiheit wirkt. Dieses Land bewahrt solche im postsowjetischen Raum einzigartigen Phänomene wie die Abwählbarkeit des Präsidenten, ein Parlament, das mehr als nur nominelle Macht hat und das Recht, sich friedlich zu versammeln. In einigen Fällen, wenn die Öffentlichkeit gerade darauf achtet, funktionieren die Gerichte manchmal sogar gemäß ihrem erklärten Protokoll. Zu sagen, dass dies besser ist als die Situation in Russland, ist nichts Neues. Wie Bakunin schrieb: Wir sind fest davon überzeugt, dass die unvollkommenste Republik 1000-mal besser ist als die aufgeklärteste Monarchie. In der Ukraine gibt es viele Probleme, die aber am ehesten ohne die Einmischung Russlands gelöst werden können. Ist es sinnvoll, im Falle einer Invasion gegen die russischen Truppen zu kämpfen? Wir glauben, dass die Antwort darauf ja lautet. Zu den Optionen, die ukrainische AnarchistInnen derzeit in Betracht ziehen, gehören der Beitritt zu den Streitkräften der Ukraine, die Beteiligung an der Territorialverteidigung, der Aufbau von Guerilla-Einheiten und die Bereitstellung von zivilen Freiwilligen. Die Ukraine steht jetzt an vorderster Front im Kampf gegen den russischen Imperialismus. Russland hat langfristige Pläne, die Demokratie in Europa zu zerstören. Wir wissen, dass dieser Gefahr in Europa bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Aber wenn Mensch die Äußerungen hochrangiger PolitikerInnen, rechtsextremer Organisationen und autoritärer KommunistInnen verfolgt, wird Mensch mit der Zeit feststellen, dass es in Europa bereits ein großes Spionagenetz gibt. So erhielten beispielsweise einige Spitzenbeamte nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt einen Posten in einer russischen Ölgesellschaft. Gerhard Schröder, François Fillon. Wir halten Slogans wie Nein zum Krieg oder Der Krieg der Imperien für unwirksam und populistisch. Die anarchistische Bewegung hat keinen Einfluss auf den Prozess, daher ändern solche Aussagen überhaupt nichts. Unsere Position basiert auf der Tatsache, dass wir nicht weglaufen wollen, dass wir keine Geiseln sein wollen und dass wir nicht kampflos getötet werden wollen. Am Beispiel Afghanistans kann Mensch nachvollziehen, was Nein zum Krieg bedeutet. Als die Taliban vorrückten, flohen die Menschen massenhaft, starben im Chaos auf den Flughäfen und die Zurückgebliebenen wurden verfolgt. Dies beschreibt, was auf der Krim geschieht Und Mensch kann sich vorstellen, was nach dem Einmarsch Russlands in anderen Regionen der Ukraine geschehen wird. Was die Haltung gegenüber der NATO betrifft, so sind die AutorInnen dieses Textes in zwei Standpunkte gespalten. Einige von uns haben eine positive Herangehensweise zu dieser Problematik. Es ist offensichtlich, dass die Ukraine Russland nicht allein entgegentreten kann. Selbst wenn Mensch die große Freiwilligenbewegung berücksichtigt, werden moderne Technologien und Waffen benötigt. Abgesehen von der NATO hat die Ukraine keine anderen Verbündeten, die ihr dabei helfen könnten. Hier wollen wir die Geschichte von Nordostsyrien Rojava in Erinnerung rufen. Die Einheimischen waren gezwungen, mit der NATO gegen ISIS zu kooperieren. Die einzige Alternative war, zu fliehen oder getötet zu werden. Wir wissen sehr wohl, dass die Unterstützung durch die NATO sehr schnell verschwinden kann, wenn der Westen neue Interessen entwickelt oder es schafft, einige Kompromisse mit Putin auszuhandeln. Selbst jetzt ist die Bewegung dort gezwungen, mit dem Assad-Regime zu kooperieren, weil sie wissen, dass sie kaum eine Alternative haben. Eine mögliche russische Invasion zwingt die ukrainische Bevölkerung dazu, nach Verbündeten im Kampf gegen Moskau zu suchen. Nicht in den sozialen Medien, sondern in der realen Welt. Die AnarchistInnen verfügen weder in der Ukraine noch anderswo über ausreichende Ressourcen, um effektiv auf die Invasion des Putin-Regimes zu reagieren. Deshalb muss Mensch darüber nachdenken, Unterstützung von der NATO anzunehmen. Der andere Standpunkt, der in unserer Redaktionsgruppe vertreten wird, dass sowohl die NATO als auch die EU durch die Stärkung ihres Einflusses in der Ukraine das derzeitige System des wilden Kapitalismus in dem Land zementieren und das Potenzial für eine soziale Revolution noch weniger realisierbar machen werden. Im System des globalen Kapitalismus, dessen Flaggschiff die USA als Anführer der NATO ist, wird der Ukraine der Platz eines bescheidenen Grenzlandes zugewiesen, ein Lieferant von billigen Arbeitskräften und Ressourcen. Daher ist es für die ukrainische Gesellschaft wichtig, die Notwendigkeit der Unabhängigkeit von allen imperialistischen Kräften zu erkennen. Im Kontext der Verteidigungsfähigkeit des Landes sollte der Schwerpunkt nicht auf der Bedeutung der NATO-Technologie und der Unterstützung für die reguläre Armee liegen, sondern auf dem Potenzial der Gesellschaft für den Guerilla-Widerstand an der Basis. Wir betrachten diesen Krieg in erster Linie als Krieg gegen Putin und die von ihm kontrollierten Regime. Neben der banalen Motivation, nicht unter einer Diktatur zu leben, sehen wir das Potenzial der ukrainischen Gesellschaft, die eine der aktivsten, unabhängigsten und rebellischsten in der Region ist. Die lange Geschichte des Widerstands der Bevölkerung in den letzten 30 Jahren ist ein solider Beweis dafür. Das gibt uns Hoffnung, dass die Konzepte der direkten Demokratie hier auf fruchtbaren Boden stoßen. Die aktuelle Situation der AnarchistInnen in der Ukraine und neue Herausforderungen. Die AußenseiterInnenposition während des Maidan und des Krieges hatte eine demoralisierende Wirkung auf die Bewegung. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde erschwert, da die russische Propaganda das Wort Antifaschismus monopolisierte. Aufgrund der Präsenz der Symbole der UdSSR unter den pro-russischen AktivistInnen war die Einstellung gegenüber dem Wort Kommunismus äußerst negativ, sodass selbst die Kombination Anarchokommunismus negativ wahrgenommen wurde. Die Stellungnahmen gegen die pro-ukrainische Ultrarechte warfen in den Augen der gewöhnlichen Leute einen Schatten des Zweifels auf die AnarchistInnen. Es gab eine unausgesprochene Übereinkunft, dass die Ultrarechten keine AnarchistInnen und AntifaschistInnen angreifen würden, wenn sie ihre Symbole nicht bei Kundgebungen und Ähnlichem zeigten. Die Rechten hatten eine Menge Waffen in der Hand. Diese Situation schuf ein Gefühl der Frustration. Die Polizei funktionierte nicht gut, sodass Mensch leicht getötet werden konnte, ohne dass dies Konsequenzen hatte. Im Jahr 2015 wurde beispielsweise der pro-russische Aktivist Oles Buzina getötet. All dies ermutigte die AnarchistInnen, das Thema ernster zu nehmen. Ab 2016 begann sich ein radikaler Untergrund zu entwickeln. Nachrichten über radikale Aktionen erschienen immer häufiger. Radikale anarchistische Publikationen erschienen, die erklärten, wie Mensch Waffen kauft und Depots anlegt, im Gegensatz zu den älteren Publikationen, die nur auf Molotow-Cocktails beschränkt waren. Im anarchistischen Milieu ist es mittlerweile üblich, legale Waffen zu besitzen. Videos von anarchistischen Trainingscamps, in denen Schusswaffen benutzt wurden, tauchten auf. Der Widerhall dieser Veränderungen erreichte Russland und Belarus. In Russland löste der FSB ein Netzwerk anarchistischer Gruppen auf, die über legale Waffen verfügten und Airsoft spielten. Die Verhafteten wurden mit Strom gefoltert, um sie zu einem Terrorismusgeständnis zu zwingen und zu Haftstrafen zwischen 6 und 18 Jahren verurteilt. In Belarus wurde während der Proteste 2020 eine rebellische Gruppe von Anarchisten unter dem Namen Schwarze Flagge festgenommen, als sie versuchte, die belarussisch-ukrainische Grenze zu überqueren. Sie hatten eine Schusswaffe und eine Granate bei sich. Laut der Aussage von Igor Olivenitsch hatte er die Waffe in Kiew gekauft. Auch der überholte Ansatz der wirtschaftlichen Vorstellungen der AnarchistInnen hat sich geändert. Während früher die meisten in schlecht bezahlten Jobs arbeiteten, die näher an den Ausgebeuteten waren, versuchten jetzt viele, einen gut bezahlten Job zu finden, meist im IT-Sektor. Antifaschistische Gruppen auf der Straße haben ihre Aktivitäten wieder aufgenommen und führen Vergeltungsaktionen bei Nazi-Angriffen durch. Unter anderem veranstalteten sie das antifaschistische Kampfturnier No Surrender und veröffentlichten einen Dokumentarfilm mit dem Titel Hoods, der über die Entstehung der Kiewer Antifa-Gruppen berichtet. Der Antifaschismus in der Ukraine ist eine wichtige Front, denn neben einer großen Zahl einheimischer ultrarechter AktivistInnen sind viele berüchtigte Nazis aus Russland, darunter Sergei Korotkitsch und Alexei Levkin, und aus Europa wie Dennis White Rex Kapustin und sogar aus den USA Robert Rando hierher gezogen. Die AnarchistInnen beobachten die Aktivitäten der extremen Rechten genau. Es gibt verschiedene aktive Gruppen, klassische AnarchistInnen, Queer-AnarchistInnen, AnarchofeministInnen, Foodnotbombs, Öko-Initiativen und so weiter, sowie kleine Informationsplattformen. Kürzlich ist mit dem Telegram-Channel U-Antifa eine weitere politisch engagierte antifaschistische Informationsquelle online gegangen, die ihre Veröffentlichungen auch auf Englisch dupliziert. Die Spannungen zwischen den Gruppen werden allmählich abgebaut, da es in letzter Zeit viele gemeinsame Aktionen und eine gemeinsame Beteiligung an sozialen Konflikten gegeben hat. Zu den wichtigsten gehören die Kampagne gegen die Abschiebung des belarussischen Anarchisten Alexei Bolenkow, dem es gelang, einen Prozess gegen die ukrainischen Geheimdienste zu gewinnen und in der Ukraine zu bleiben, und die Verteidigung eines Kiewer Stadtteils Podil gegen Polizeirazzien und Angriffe der Ultrarechten. Wir haben immer noch sehr wenig Einfluss auf die Gesellschaft im Großen und Ganzen. Das liegt vor allem daran, dass die Notwendigkeit von Organisationen und anarchistischen Strukturen lange Zeit ignoriert oder geleugnet wurde. In seinen Memoiren beklagt auch Nestor Makno dieses Manko nach der Niederlage der AnarchistInnen. Anarchistische Gruppen wurden sehr schnell durch den SBU, den Inlandsgeheimdienst der Ukraine, oder die extreme Rechte zerschlagen. Wir sind aus der Stagnation herausgekommen und entwickeln uns weiter, und deshalb rechnen wir mit neuen Repressionen und neuen Versuchen des SBU, die Kontrolle über die Bewegung zu übernehmen. Im Moment kann Mensch unsere Position als die radikalsten Ansätze und Ansichten im demokratischen Lager bezeichnen. Wenn Liberale es vorziehen, sich im Falle eines Angriffs durch die Polizei oder die extreme Rechte bei der Polizei zu beschweren, bieten AnarchistInnen an, mit anderen Gruppen zusammenzuarbeiten, die unter einem ähnlichen Problem leiden, und zur Verteidigung von Strukturen oder Veranstaltungen zu kommen. Die AnarchistInnen versuchen aktuell, horizontale Bindungen an der Basis der Gesellschaft zu schaffen, die auf gemeinsamen Interessen beruhen, damit die Gemeinschaften ihre eigenen Bedürfnisse, einschließlich der Selbstverteidigung, erfüllen können. Dies unterscheidet sich erheblich von der üblichen politischen Praxis in der Ukraine, in der sich oft um Organisationen, PolitikerInnen oder die Polizei geschart wird. Organisationen und PolitikerInnen werden oft bestochen und die Menschen, die sich um sie gruppiert haben, werden getäuscht. Die Polizei kann womöglich mal eine LGBT-Veranstaltung schützen, wird sich aber sicher gegen dieselben AktivistInnen wenden, wenn diese gegen Polizeibrutalität demonstrieren. Das ist der Grund, warum wir in unseren Ideen und Ansätzen Potenzial sehen. Wenn es allerdings zum Krieg kommt, wird die Hauptsache wieder sein, an einem bewaffneten Konflikt teilnehmen zu können. Wir haben vorgelesen einen Text, der heißt »Der Krieg und die AnarchistInnen – antiautoritäre Perspektiven in der Ukraine«.
Den Text über »Antiautoritäre Perspektiven in der Ukraine« könnt ihr in der deutschen Übersetzung nachlesen, im Internet auf de.crimetink.com/2022/02/15. Zum Schluss dieser Sendung hört ihr den Aufruf zum Ostermarsch in Stuttgart.
Antikriegsradio wie jeden dritten Sonntag im Monat im Querfunk Karlsruhe. Am 16. April um 12 Uhr Stuttgart Arnulf-Klett-Platz vor dem Bahnhof beginnt der nächste Ostermarsch, beginnt der Ostermarsch 2022. Ich zitiere aus dem Aufruf. Schluss mit Krieg. Statt 100 Milliarden für die Bundeswehr, abrüsten. Atomwaffen abschaffen. Klima retten. Der Krieg in der Ukraine hat Entsetzen, Ohnmacht, Angst, Solidarität und Mitgefühl ausgelöst und ist in diesem Jahr unser wichtigstes Thema beim Ostermarsch. Die russische Armee ist am 24. Februar völkerrechtswidrig in die Ukraine einmarschiert. Wir verurteilen diesen kriegerischen Angriff scharf. Der Überfall Russlands ist durch nichts zu rechtfertigen, auch nicht durch den 8-jährigen Bürgerkrieg in der Ostukraine. Unsere Solidarität gilt den Menschen, die Opfer dieses Krieges sind, und denjenigen in der Ukraine, in Belarus und Russland und weltweit, die für einen Stopp des Krieges und für eine friedliche Zukunft eintreten. Bereits 1999 führte die NATO gegen Jugoslawien mitten in Europa Krieg. Auch dieser neue Krieg zeigt, dass Friedenssicherung größte Priorität haben muss. Die jahrelange Politik der Aufrüstung, der Konfrontationen und der NATO-Osterweiterung hat nicht zu mehr Sicherheit, sondern zu Krieg und einer andauernden Gefahr auch der atomaren Konfrontation geführt. Die Gefahr eines Atomkrieges ist heute so groß wie zuletzt in der Kuba-Krise. Nicht nur die Zahl der einsatzbereiten Atomwaffen steigt, sondern auch die Zahl der Kampfdrohnen und Hyperschallraketen. Die jetzt von der NATO und der EU und der Bundesrepublik beschlossenen militärischen Maßnahmen werden das gegenseitige Wettrüsten und die Kriegsgefahr nicht bannen, sondern befeuern. Die gigantische Erhöhung des deutschen Rüstungshaushalts um 100 Milliarden, die sogar im Grundgesetz verankert werden soll, zusätzlich zu 2% des Bruttosozialprodukts für Rüstung, lehnen wir entschieden ab. Diese 100 Milliarden brauchen wir dringend für die Energiewende, für Bildung und Gesundheit. Weiter aus dem Ostermarschaufruf 2022. Zusammenarbeit statt Konfrontation. Auch angesichts der zahlreichen Kriegsopfer und Kriegsgräuel führt an Gesprächen zwischen Russland, der Ukraine und allen beteiligten Staaten kein Weg vorbei. Was wir brauchen, sind Abrüstung und eine Politik der Entspannung. Angesichts der gravierenden Menschheitsprobleme wie menschengemachter Klimawandel und die Pandemie ist die Zusammenarbeit aller Staaten für das Wohlergehen der Weltgemeinschaft notwendig. Sicherheit, Neudenken. Es zeigt sich immer wieder, wir müssen Frieden neu denken. Umfassend, global, sozial, ökologisch, gerecht und nachhaltig. Wir sind uns sicher, nicht ein Gegeneinander schafft Sicherheit. Für Sicherheit und umfassenden Frieden braucht es ziviles Engagement und ein fruchtbares Zusammenwirken zum gemeinsamen Nutzen. Wir brauchen eine neue Politik der vertrauensbildenden Maßnahmen, die zu Entspannung und Abrüstung führt. Wichtig bleiben der kulturelle Austausch, die Städtepartnerschaften und Begegnungen, auch mit den Menschen der Ukraine, mit den Menschen aus Belarus und den Menschen aus Russland. Deshalb fordern wir den sofortigen Stopp der Angriffe auf die Ukraine, sofortigen Waffenstillstand, den Rückzug russischer Truppen und eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Von der Bundesregierung fordern wir vertrauensbildende Maßnahmen zur Beilegung des Konflikts. Abrüsten statt aufrüsten. Statt mehr Geld für Waffen und Militär auszugeben, fordern wir mehr Geld für Bildung, mehr Geld für Gesundheit, für Klimaschutzmaßnahmen und ein solidarisches Sozialsystem für zivile internationale Solidarität zur Ausgleichung der weltweiten Lebensverhältnisse auf einem menschenwürdigen Niveau. Flüchtende und Deserteure aufnehmen und auch Deserteuren und Kriegsdienstverweigerern Asyl zu gewähren. Frontex abschaffen. Sofortige Freilassung aller AntikriegsdemonstrantInnen. Den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland und den Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag. Gemeinsame Sicherheit statt NATO und anderer Militärbündnisse. Keine weiteren NATO-Osterweiterungen. Die Bewaffnung von Drohnen für die Bundeswehr stoppen. Autonome Waffensysteme ächten. Rüstungsexporte stoppen. Keine Waffenlieferungen an die Ukraine. Konversion von Rüstungsunternehmen und militärischen Liegenschaften. Die in Stuttgart liegenden US-Kommandozentralen EUCOM und AFRICOM schließen. Sofortige Beendigung aller Auslandseinsätze und Missionen der Bundeswehr. Keinen weiteren Ausbau der EU zur Militärunion. Nein, zu den gemeinsamen Rüstungsprojekten wie zum Beispiel das Future Combat Air System unter PESCO und nein zu ihrem Finanzierungstopf, dem Europäischen Verteidigungsfonds. Mehr Friedensbildung. Keine Bundeswehr in Bildungseinrichtungen, auf Ausbildungsmessen und in unserem Stadtbild. Kein Werben für Sterben, keine Militarisierung der Gesellschaft. Deshalb rufen wir auf zum Ostermarsch 2022. Samstag, 16. April, 12 Uhr, Stuttgart Arnulf-Klett-Platz vor dem Bahnhof.
Unser Dankeschön für die gehörten Beiträge geht heute an Radio Fratz aus Flensburg und Radio Querfunk aus Karlsruhe. Der Song Sie zu frei Mia stammt von der Band Lutzke Potrebe. Redaktion Frieda. Moderation Frieda 23. Das Radio Tipi gibt es jeden vierten Montag im Monat bei Radio T aus Chemnitz. Und zum Nachhören im Internet bei www.radiotipi.de. Dort findet ihr auch Skripts, Playlists und mehr Infos. Wir freuen uns über eure Anregungen und Kritik. Sendet eure Mails bitte an redaktion@radiotipi.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Yeah.